Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Und schön, dass Sie zu später Stunde bei uns sind. Bei mir im Studio Thorsten Schröder mit den Nachrichten und Ocker Gundel mit dem Sport.
Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Zu unserem ersten Tagesthema haben einige dieses Bild vor Augen. Eine Hängematte. Sinnbildlich für all diejenigen, die lieber unseren Sozialstaat und das neue Bürgergeld der Ampelregierung in Anspruch nehmen, als eine Arbeit für geringen Lohn auszuüben. Die CDU will nach einem möglichen Regierungswechsel das Bürgergeld abschaffen und wieder zurück zum Motto fordern und fördern. Also eine Grundsicherung mit mehr Sanktionen. Von diesem Vorstoß halten allerdings nicht nur die Sozialdemokraten nichts. Kilian Pfeffer.
Könnte es vor den Jobcentern nicht immer so ruhig sein wie am Wochenende? Das wünscht sich wohl die CDU. Also weniger Menschen, die staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Die Partei hat ein Konzept für eine Reform des Bürgergeldes erarbeitet, für den Fall, dass sie an die Regierung kommen sollte. Der Name: neue Grundsicherung.
Es geht einfach darum, dass wir gerne möchten, dass Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten gehen, wenn es eine zumutbare Arbeit ist. Und da kann man nicht erwarten, dass das andere bezahlen, die jeden Tag arbeiten, gehen. Und da möchten wir gerne ein System des Forderns. Und das ist es.
Statt Bürgergeld neue Grundsicherung. Neben dem neuen Namen will die CDU schärfere Sanktionen einführen. Es sollte höhere Hürden für Menschen mit Vermögen geben. Die Grenze für das sogenannte Schonvermögen sollte sinken. Und die CDU will ein einheitliches und einfacheres Grundsicherungssystem. Bürgergeld und andere Leistungen wie Wohn- und Kindergeld sollten gebündelt werden. Die FDP winkt ab. Ein Teil der Vorschläge seien schon längst Realität.
Ich habe den Eindruck, dass die CDU da der Zeit ein wenig hinterherläuft. Denn für die Totalverweigerer, also diejenigen, die nicht bereit sind, einen Job anzunehmen, da haben wir bereits entschieden, dass das Bürgergeld komplett gestrichen wird. Das ist auch richtig so, denn alles andere wäre ja verrückt. Die Steuerzahler finanzieren das ganze System. Nur da wäre es mir lieb, wenn die CDU sich ein bisschen auf Stand bringt.
Auch die SPD weist die Vorschläge zurück. Die Höhe des Bürgergeldes sei durch einen Verfassungsgerichtsbeschluss festgelegt. Das sei mit Zustimmung der Union umgesetzt worden. Der SPD-Parteichef wird grundsätzlich.
Die Union gibt Antworten auf die aktuelle wirtschaftspolitische Lage, in der wir sind, indem sie arbeitende Menschen gegen Menschen ausspielt, denen es gerade nicht so gut geht. Der Union fällt nie etwas anderes ein als Angriff auf den Sozialstaat. Das ist nicht unsere Politik.
Die Frage ist auch, wie sinnvoll verschärfte Sanktionen eigentlich wären. Arbeitsmarktexperten haben Zweifel und verweisen auf Studien.
Wir wissen aus der Forschung, dass Sanktionen durchaus hilfreich sein können, aber sie müssen maßvoll sein. Es ist nicht so, dass mehr hilft, aber härtere Sanktionen unbedingt besser sind, sondern es reichen unter Umständen auch milde Sanktionen aus, um die Menschen in das Arbeitsleben zu bringen. Und darum geht es hier.
Ein neuer Name und ein neuer Ansatz. Die Bürgergeldreform für die CDU ein zentrales Projekt. Auch so will die Partei ihr Profil schärfen. Viele Details sind aber noch offen. Am Montag soll das Konzept vorgestellt werden.
Wenn Bundeskanzler Scholz morgen zu Gesprächen in Israel eintrifft, ist seine Botschaft längst angekommen. Heute, vor seinem Abflug vom Regierungsterminal in Berlin, richtete er sie an die israelische Regierung. Es solle keinen Angriff auf die Stadt Rafah geben und es sollten mehr Hilfslieferungen per LKW in den Gazastreifen hineingelassen werden. Es ist die zweite Reise des Kanzlers nach Israel seit dem Massaker der Terrororganisation Hamas an mehr als 1000 Zivilisten am 7. Oktober. Bevor es nach Tel Aviv geht, ist Scholz heute Abend in Jordanien eingetroffen. Das Land hat die Versorgung von Palästinensern im Gazastreifen mit Hilfsgütern aus der Luft organisiert. Alexander Stenzel berichtet.
Bundeskanzler Scholz kurz vor dem Abflug Richtung Jordanien. Der Ruf Deutschlands in der arabischen Welt ist offenbar schwer angeschlagen, wegen der deutschen Solidarität mit Israel. Der Bundeskanzler betont die Hilfe für Gaza, jetzt mit der Beteiligung an einer Luftbrücke.
Wie Sie wissen, beteiligt sich Deutschland schon lange daran, humanitäre Hilfe nach Gaza möglich zu machen, mit unserer eigenen finanziellen Unterstützung dafür, mit den Hilfsgütern, aber jetzt eben auch ganz konkret mit der Möglichkeit, Hilfsgüter abzuwerfen.
Heute Vormittag der erste Abwurf von Hilfsgütern der deutschen Luftwaffe über Gaza. 9 Nationen waren schon vorher dabei. Jordanien hatte seine erste Hilfslieferung bereits im vergangenen Jahr geflogen, Anfang November. Deutschland komme spät, so Kritiker. In Amman demonstrieren Jordanier, sehr viele von ihnen Palästinenser, für die Menschen in Gaza und kritisieren westliche Regierungen als einseitig pro-israelisch, auch die deutsche. Ihre Haltung zu Deutschland hat sich verändert.
Wir sehen, wenn wir uns die Nahostpolitik Deutschlands anschauen, einen Stimmungsumschwung. In unserer jüngsten Umfrage zum Deutschlandbild beispielsweise sehen wir, dass sich jetzt eine Mehrheit der Jordanier entweder gar keine oder eine kleinere Rolle für Deutschland im Nahen Osten wünscht. Wenn wir in unserer vorletzten Umfrage im August 2023 eben gesehen haben, dass sich 87% der Jordanier eine größere Rolle für Deutschland wünschen.
In Ägypten gibt es zwar keine Umfragen dazu, aber in den Straßen Kairos finden wir niemanden, der sich positiv zur Nahostpolitik Deutschlands äußern will. Deutschland ist bekannt für seine gute Einstellung, aber zum ersten Mal segnet es Massaker an Palästinensern ab. So sehen hier viele den militärischen Einsatz Israels in Gaza, sprechen von Genozid. Deutschlands Ruf hat einen schweren Schlag erlitten, auch weil es auf der Seite Israels vor dem Internationalen Gerichtshof interveniert, wo Israel des Völkermordes angeklagt wird. Die Beteiligung Deutschlands an der Luftbrücke von Jordanien aus, sie wird den Ruf Deutschlands in der arabischen Welt wohl kaum ändern können. Am Abend landet Bundeskanzler Scholz in Jordanien. Morgen will er hier König Abdullah II. Treffen. Danach geht es weiter nach Israel, wo er mit der Regierung auch über die Einhaltung des Völkerrechts im Krieg in Gaza sprechen will.
Und hier hat jetzt Thorsten weitere Nachrichten des Tages.
Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer verhandeln wieder. Beide Seiten halten eine Einigung bereits kommende Woche für möglich. Bei vielen Themen sei eine Verständigung erreicht, teilten Bahn und GDL jeweils mit. Bahnreisende dürften das gern hören, denn zumindest so lange verhandelt wird, wollen die Lokführer nicht streiken. Mit einem 10-Punkte-Plan will die SPD die Wirtschaft beleben. Dabei setzt sie auf Steuererleichterungen für die Mittelschicht sowie eine Reform der Schuldenbremse. Zudem will der Parteivorstand Bürokratie schneller und weiter abbauen. Auch soll sich der Staat an den Kosten für den Ausbau der Energienetze beteiligen. SPD-Chef Klingbeil sprach von einem Angebot an die Koalitionspartner FDP und Grüne. Man werde sehen, was in dieser Wahlperiode noch umsetzbar sei. Heike Heubach nimmt von kommender Woche an als erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag die Arbeit auf. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sieht darin ein starkes Signal für Inklusion. Das sagte Baas den Funke-Medien. Die nachrückende SPD-Abgeordnete soll ihr Mandat weitgehend barrierefrei wahrnehmen können. So würden Dolmetscher Heubachs in Gebärdensprache gehaltenen Reden für das Plenum übersetzen, sowie Beiträge anderer Redner in Gebärden übertragen. Neuer Ärger für Flugzeughersteller Boeing. Eine Passagiermaschine von United Airlines hat während eines Fluges einen Teil der Rumpfverkleidung verloren. Der Schaden an der Boeing 737-800 sei laut Fluggesellschaft erst nach der Landung aufgefallen. Boeing steht wegen ähnlicher Probleme bereits unter strenger Beobachtung. Im Januar war ein Seitenteil während eines Flugs herausgebrochen.
3 Tage lang lässt Wladimir Putin eine in weiten Teilen gesteuerte Präsidentschaftswahl in seinem Land durchführen, ohne dass die Menschen wirklich eine Wahl hätten. Auch Ukrainer, die in den von Russland besetzten Gebieten leben, werden zur Stimmabgabe gezwungen. Eine Demütigung, noch mehr in diesen Tagen. Am Montag ist es 10 Jahre her. Da annektierte Putin die Halbinsel Krim im Süden der Ukraine mit einer großen Propagandashow. Die Worte Krim in meinem Herzen und das Herz in russischen Farben sollte deutlich zeigen, diese Region gehört jetzt zu Russland. Das konnten viele nicht ertragen und verließen schweren Herzens ihre Heimat. Wassili Golot und Birgit Firnig.
Das ist der Kaffee ihrer Heimat. Lerane ist Krim-Tatarin. Weil Russland die Krim besetzt, betreibt sie heute ein Restaurant in Lviv, im Westen der Ukraine. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir erst in 50 Jahren auf die Krim zurückkehren, so wie meine Großmutter. In den vergangenen Jahrhunderten wurden die Krim-Tataren immer wieder gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben. Nach der Deportation durch Stalin 1944 kehrten sie Ende der 80er Jahre noch zu Sowjetzeiten auf die ukrainische Krim zurück, die Heimat von Lerane. Doch vor 10 Jahren änderte sich ihr Leben. Es liefen nur ein paar Leute mit Russlandflaggen herum und riefen: Die Krim ist Russland, die Krim ist Russland. Ende Februar 2014 besetzen russische Truppen die Krim. Im März 2014 führt Russland ein Scheinreferendum durch und verleibt sich die ukrainische Halbinsel kurz darauf völkerrechtswidrig ein. Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer halten das Leben unter russischer Herrschaft nicht aus und flüchten. Wer bleibt und sich wehrt, wird festgenommen, gefoltert oder getötet, sagt Tamila Tasheva. Sie ist die Beauftragte des ukrainischen Präsidenten zu allen Fragen rund um die Halbinsel. Es geht um Kultur, es geht um Identität. Nur wenn wir unsere Krim befreien, haben wir die Möglichkeit, all das wieder aufzubauen. Unsere Identität auf der Krim wieder aufzubauen. Die ukrainische natürlich und die der Krim-Tataren. Dasheva sammelt Beweise für russische Verbrechen und kämpft für Gerechtigkeit. Eine tiefe Überzeugung, die auch Lerane teilt. Ihr Restaurant würde sie am liebsten auf der Krim weiterführen. Es wird passieren, das ist sicher. Daran besteht kein Zweifel. Jedes Reich kann zusammenbrechen, sterben, sich verändern, von der politischen Landkarte verschwinden. Aber der Wunsch, nach Hause zu gehen, bleibt, vor allem bei den Krim-Tataren. Mehrere Jahrzehnte mussten die Krim-Tataren nach der Deportation durch Stalin auf ihre Rückkehr nach Hause warten. Sie hoffen, dass es dieses Mal schneller geht.
Mehr zu diesem Thema sehen Sie im Europa-Magazin morgen um 12.45 Uhr hier im Ersten. Und wir kommen jetzt zum Sport. Der bestand diese Woche aus Fußball und ich glaube nochmal Fußball, Ocker.
Genau so war es, Helge. Ja, Champions League, Europa League, dann die Bekanntgabe des Kaders für die Länderspiele und die Präsentation der EM-Trikots. Viel los war da in dieser Woche in Sachen Fußball, da kommt man kaum noch hinterher. Und obendrauf gibt es vor der Länderspielpause auch nochmal die gute, alte, verlässliche Bundesliga, die ja so vielen Fans Wochenende für Wochenende Struktur gibt. Uns ja im Übrigen auch. Zwei Spiele wie gewohnt hier in den Tagesthemen. Und als erstes schauen wir auf die Bayern. Die waren heute zu Gast beim Schlusslicht Darmstadt. Es ging zwar unangenehm los und endete doch in einem torreichen und sehenswerten Sieg.
Dank eines überragenden Jamal Musiala feiert der FC Bayern den dritten Pflichtspielsieg in Folge.
Wir kommen besser ins Spiel rein, kriegen Rhythmus, können mehr Chancen, guten Chancen kreieren. Und das macht dann jeden auch mehr Spaß. Und wenn jeder Spaß auf dem Feld hat, dann geht auch alles ein bisschen einfacher.
Beim 5:2 in Darmstadt läuft es beim Rekordmeister aber nicht vom Start weg. In der 28. Minute erzielt Tim Skarke das 1:0 für die Lilien. Danach geht aber die große Musiala-Show los. 1:1, 8 Minuten später. Noch vor der Pause erzielt Harry Kane nach Hereingabe von Joshua Kimmich das 2:1. Schon das 31. Saisontor des Bayern-Stürmers. In der zweiten Halbzeit bröckelt der Darmstädter Widerstand. Musiala nutzt das in der 64. Minute wunderschön aus. 3:1. Der eingewechselte Serge Gnabry in der 74. Minute und Mathis Tell in der Nachspielzeit machen es schließlich noch klarer. Das letzte Tor des Tages gehört aber dem Gastgeber, Oscar Willemsson, zum 5:2. Thema danach war aber vor allem Musiala.
Hat im Moment einen Lauf erwischt, jetzt seit ein paar Spielen. Das ist natürlich dann super für uns und sehr, sehr entscheidend.
7 Punkte sind die Münchner zumindest bis morgen hinter Leverkusen.
Tja, und Darmstadts Chancen auf den Klassenerhalt sind heute nicht unbedingt realistischer geworden. Anders ist das bei Mainz 05. Mit dem Sieg gegen Bochum ist Mainz der große Gewinner am Abstiegskampf an diesem Spieltag. Nach Wochen auf einem direkten Abstiegsplatz klettert Mainz hoch auf den Relegationsplatz. Für die Menschheit ein kleiner Schritt, für Mainz ein riesiger Sprung.
Bo Henriksen, ein Trainer, ein Vulkan. Seine Energie steckt an.
Ich glaube, für jeden, der im Stadion ist, auch für uns, vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel, ich weiß gar nicht, wo er die Energie herzieht, das ist unglaublich, aber es ist schön und es gibt uns ein gutes Gefühl.
Die in Rot-Weiß spielenden Mainzer kommen sehr schwer ins Spiel. Kurz vor der Halbzeit entscheidet Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck auf Elfmeter. Schwierig zu bewerten die Aktion zwischen dem Bochumer Bernardo und dem Mainzer Lee. Jonathan Burkhardt verwandelt den fälligen Strafstoß sicher. Nach zuvor 4 erfolglosen Versuchen ist es der erste verwandelte Elfmeter für die Rheinhessen. In der zweiten Halbzeit kommt der Gast aus Bochum besser ins Spiel. Doch in der 72. Minute lauert Jonathan Burkhardt am zweiten Pfosten. 2:0. Doppelpack für Burkhardt und der Trainer lässt wieder alles raus. Die 05er holen damit den zweiten Sieg in der noch kurzen Amtszeit von Bo Henriksen.
Sehr gutes Gefühl, weil du sehen kannst, dass er alles machen, alles was der machen kann. Und für uns, das ist der Wichtigste. Und du hast Männer gesehen, du hast Jungs mit einem sehr großen Hart.
Und ein Trainer, der nach dem Spiel seine Liebeseite zeigt.
Und dann schauen wir auf die weiteren Ergebnisse. Union schlägt Werder 2:1, Wolfsburg verliert gegen Augsburg 1:3, Heidenheim und Gladbach trennen sich unentschieden 1:1, Hoffenheim unterliegt Stuttgart 0:3 und schon gestern verlor der 1. FC Köln gegen Leipzig mit 1:5. Morgen dann noch zwei Spiele, Freiburg trifft auf Leverkusen und Dortmund empfängt Frankfurt. Der Blick auf die Tabelle, gewohntes Bild mittlerweile, Leverkusen Spitzenreiter vor den Bayern, Augsburg im Aufwind, zwei Plätze hoch auf Rang 7. Bewegung gibt es in der Abstiegszone. Wolfsburg und Bochum nur noch 6 Punkte vor dem Relegationsplatz. Auf den hat sich Mainz hochgearbeitet. Köln ist runtergeplumpst auf einen direkten Abstiegsplatz und Darmstadt bleibt das Schlusslicht der Liga. Ja, und dann schauen wir zum Handball. Beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Paris haben die deutschen Männer den ersten Matchball in Hannover vergeben. Sie verloren gegen Kroatien mit 30:33.
Große Enttäuschung, vor allem über die schwache Leistung in der ersten Halbzeit. Morgen gegen Österreich muss jetzt zumindest ein Unentschieden her für die Olympia-Qualifikation.
Das wird ein sehr schweres, enges Spiel, wo um Olympia-Ticket geht zu Hause. Und da müssen wir ja, ganz besonders besser anfangen.
Nur ein Tor in den ersten 9 Minuten. Die deutschen Handballer zu Beginn mit großen Schwächen im Angriff, konsequent bestraft von den Kroaten. Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson, neuer Coach bei Kroatien, kann sich vor allem auf seinen Torhüter Kuzmanovic mit 8 Paraden verlassen. Nur selten können sich die Deutschen erfolgreich durchsetzen, liegen zur Halbzeit mit 10:16 zurück. Die 10.000 Zuschauer in Hannover sehen in der zweiten Halbzeit eine vor allem im Angriff verbesserte deutsche Mannschaft, die bis auf 2 Tore herankommt. Herausragend dabei der Hannoveraner Renas Uscins mit 8 Treffern. Die Kroaten nutzen in der Schlussphase aber die Fehler der deutschen Mannschaft, siegen am Ende mit 33:30 und sichern sich das erste von 2 Olympiatickets. Morgen gegen Österreich muss Deutschland zumindest ein Unentschieden holen, um dabei zu sein bei den Olympischen Spielen in Paris.
So, und jetzt raus aus der Halle in die frische Luft, Sven. Wie wird denn das Sonntagswetter?
Ja, das ist so, dass man Helge sich durchaus in die frische Luft begeben kann. Kann man natürlich immer. Aber morgen kann man es auch lange Zeit genießen. Später gibt es von Westen ein paar Wolken und dann auch ein paar Tropfen. Als allererstes möchte ich an dieser Stelle natürlich, wie so gerne, die Isobahnkarte präsentieren. Da sieht man viele Tiefs auf dem Atlantik. Hier das nächste Frontensystem, weswegen es morgen Nachmittag dann auch trüber wird. Dahinter ist sehr warme Luft unterwegs. Schauen Sie mal, Valencia morgen 31 Grad. Also die kommt nicht bei uns an, diese Luft, aber das ist sehr warm. Toulouse 22 und nochmal den Hops rüber nach Marokko, Marrakesch. Morgen 36 Grad. Also da ist schon richtige Hitze parat. Und wenn wir auf den 15-Tage-Trend für Stuttgart jetzt mal gucken, dann sehen Sie, auch bei uns geht's hoch. Hier Richtung Mittwoch 18 bis 20 Grad sind wieder drin. Dann machen wir so eine kleine Abwärtswelle. Jetzt nehmen wir die Unsicherheiten mal raus. Und stecken noch mal jetzt zusätzlich den Trend von Kiel hinein. Und Sie sehen, da geht es im Nordosten Deutschlands und Norden Deutschlands morgen und Montag noch mal runter mit den Temperaturen. Der Wetterablauf sieht so aus. Wir haben in der Nacht meistens klare Verhältnisse, ein paar lockere Wolken, im Süden auch noch mal dichter. Und dann sieht man morgen in der Osthälfte lange schön, im Westen allmählich dichtere Wolken. Später zum Abend hin, vor allen Dingen westlich des Rheins, auch dann am Alpenrand ein paar Tropfen. Die Temperaturen morgen früh unter den Wolken, im Westen und Süden 4-5 Grad. Ansonsten auch mal leichter Frost. Und morgen Nachmittag liegen wir dann in einem Bereich nach Nordosten von nur 5 bis 7 Grad. Nordwind über die Ostsee, im Südwesten bis 16. Und die nächsten beiden Tage in der Osthälfte mehr Sonne, im Wechsel westenhafter. Nee, das geht nicht. Im Westen wechselhafter bis 17.
Danke fürs Sortieren, Sven. Und danke für die Aussichten. Das waren unsere sortierten Tagesthemen. Und jetzt hat Anke Brumbaum für Sie das Wort zum Sonntag.
Und darin Gedanken über das Familienleben mit Demenz.
Danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Gerne morgen Abend wieder direkt nach Karin Mioska. Und jetzt wünschen wir drei Ihnen erstmal einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Gute Nacht. Kurz vor 12, 5 vor 12.